Er kann jetzt singen und arbeiten, aber der Italiener, der bringt es auch fertig.
Ich spreche Italienisch. Babidi-Bubi.
Die Sprache ist Schwierigkeit. Italiener kennen nichts in Sprache.
Ciao e benvenuti zu unserem Podcast Il Bar del Consolato. Heute darf ich natürlich meinen Partner Giuseppe begrüßen und darf euch verraten, wir senden hier von einem ganz besonderen Ort aus mit einem ganz besonderen Gast und der darf sich jetzt selber vorstellen.
Beh, intanto saluto a tutti. Hallo.
Hallo.
mein Name ist Alessandro Bellardita. Ich bin hier in Karlsruhe im Landgericht Richter, Strafrichter, besser gesagt zurzeit in der Schwurgerichtskammer und in der großen Jugendstrafkammer. Das heißt Mord, Totschlag, Raub, alles Mögliche, alles, was eben Kapitalverbrechen angeht. Ja, und freue mich auf diese Begegnung.
Genau, es gibt einen bestimmten Grund, warum wir heute auch mit Alessandro, wir duzen uns her.
Natürlich.
Ja. Warum wir heute mit Alessandro vor Ort sind, ist nämlich folgende: Alessandro hat ja auch italienische Wurzeln und wir sind ja ein italophiler Podcast, das heißt, wir beschäftigen uns mit dem Thema Italien und es gibt ja ein Buch, welches du geschrieben hast, und zwar I vostri diritti in Germania, das heißt eure Rechte in Deutschland. Was hat dich denn dazu bewogen, das zu schreiben? Also, ich meine, das ist ja eigentlich, wenn man dieses Buch so zusammenfasst, ist es so eine Art Handbuch für alle Menschen, die nach Deutschland kommen mit italienischen Wurzeln, um zu sehen, welche Rechte sie denn in Deutschland haben, vielleicht auch welche Pflichten sie erfüllen müssen, um in Deutschland leben zu können. Was hat denn dazu geführt?
Ja, das war im Prinzip, ist eine gar nicht mal so kurze Geschichte, deswegen muss ich ein bisschen ausholen.
Gerne, also, wir haben Zeit.
Wir beginnen mit 2007, da habe ich nämlich angefangen mit dem Corriere d'Italia. Das ist eine Zeitschrift, die jeden Monat herausgegeben wird, einen Artikel zu juristischen Themen zu schreiben. Mhm. Und im Prinzip hatte ich da absolute freie Hand, mir die Themen auszusuchen. Dann habe ich gedacht, naja, ich denke vom Alltag aus, also was betrifft uns alle. Und zwar völlig egal, ob wir Italiener, Deutsche, was weiß ich, Türken, Spanier sind. Mhm. Und deswegen habe ich tatsächlich den ersten Artikel geschrieben über Schimmel an der Wand und wie man damit umgeht rechtlich. Ja, also was wirklich ganz Banales und was jedem betrifft. Und so ging es dann weiter und ich habe jeden Monat abgeliefert einen Artikel, das heißt pro Jahr dann 10 Artikel, weil 2 Monate erscheint die Zeitung nicht. Und 2020, mitten in Corona, erster Lockdown, da habe ich viel geschrieben und unter anderem habe ich dann gedacht, okay, ich schaue mal, wie viele Artikel ich bisher geschrieben habe. Mhm. Und das waren so etwa 140. Die habe ich alle gefunden, weil ich über Inbox von GMX, weil ich immer diese E-Mail habe, seit 2007 habe ich die alle gefunden tatsächlich. Aha. Und in eine Datei reingebracht. Und dann waren es 700 Seiten.
Wahnsinn.
Und dann dachte ich, okay, also wenn ich 700 Seiten ein Buch schreibe, ein Ratgeber, kauft es kein Mensch. Nee. Und das Erste, was ich machen musste, war erstmal zu selektieren. Ich habe unheimlich viel gecancelt, neu bearbeitet, aktualisiert und teilweise sogar auch neue Themen dann reingebracht. Dann habe ich die geordnet nach Themenschwerpunkte, Sozialrecht, Verbraucherrecht, alles Mögliche. Und dann dachte ich, okay, was aber auch interessant wäre, vielleicht einfach zu beschreiben, was ist die deutsche Verfassung, wie funktioniert der deutsche Staat, wieso haben wir ein Bundesstaatsprinzip und so weiter und so fort. Und so entstand dann im Prinzip ein erstes Kapitel und das ist das Kapitel, worauf ich fast immer angesprochen werde, mhm, von den Leuten, die eben dieses Buch gekauft haben und gelesen haben, teilweise auch vollständig gelesen haben, dass das erste Kapitel eigentlich das Interessanteste ist, weil, obwohl man hier lebt, wirklich 10, 20, 30, teilweise 40 Jahre Leute, die hier wirklich fast ein ganzes Leben verbracht haben, gesagt haben, das wusste ich alles nicht. Also wie diese Republik entstanden ist, was das Grundgesetz ist und so. Mhm. Und das hat dann tatsächlich auch dazu geführt, dass ich sehr oft auch Vorträge eben zu dem Thema gemacht habe, auf Italienisch teilweise, mhm, auch.
Ja. Das Buch ist ja auch auf Italienisch.
Ja, das Buch ist auf Italienisch.
Genau. Und wo kriegen denn die, wenn sie Italiener hierher kommen, durch Mundpropaganda, dass sie wissen, dass es so ein Buch gibt? Oder gibt es irgendjemand, der das für dich...
Also,
weil
wenn
eigentlich
man
ist ja für Integrationsprozesse super.
Wenn man ja, sowas. Also... Wenn man im Prinzip nach Deutschland kommt und man über Google sich informiert, also mit Trasferisco in Germania eingibt oder Lavorare in Germania oder so, da kommt man relativ schnell dann auf das Buch tatsächlich. Ja. Natürlich wäre es für mich und für die Betroffenen, die dann auch die Hilfe brauchen, super, wenn auch, was weiß ich, Konsulate oder sonstige Informationsorte, was weiß ich, es können auch soziale Dienste sein, ACLI, also Patronati und so weiter, dass die darauf hinweisen. Aber ich kann jetzt natürlich schlecht hingehen und sagen, weist auf mein Buch hin. Also ich weiß, dass manche das gemacht haben, weil sie das Buch haben und gut finden. Aber ja, das ist halt also im Prinzip Mund zu Mund, ja.
Ich finde es, also ich werde auf jeden Fall, ich bin ja Erzieherin und im Grundschulbereich war ich tätig und ich habe da sehr oft mit auch italienischen Familien durch die Elternmentoren in Göppingen wurde ich angefragt zu übersetzen auf Italienisch, wenn Familien eben Probleme hatten. Und das wäre auf jeden Fall, werde ich das sagen.
Ja, super.
Dass es sowas gibt.
Freut also, mich.
Ja. Ja. Du bist ja bewandert, sowohl in der deutschen Verfassung, klar, von Berufswegen, als auch der italienischen, nehme ich an. Ich meine, es geht jetzt nicht darum, irgendwie die Verfassungen zu vergleichen, aber wenn man es machen wollen würde, würdest du sagen, dass die deutsche da eher fester im Sattel sitzt als die italienische Verfassung oder sind die ähnlich, weil die sind ja ungefähr gleich alt, oder?
Ja, die sind ja eigentlich fast genau gleich alt. Die italienische 48 entstanden, die deutsche ein Jahr später 49. Und die Italiener haben im Prinzip einen historischen Fehler gemacht, und zwar eine ältere deutsche Verfassung, nämlich die Verfassung der Weimarer Republik, als Vorbild zu nehmen. Und damit haben die Italiener die Fehler geerbt im politischen System, die Deutschland eben in der Zeit der sogenannten Weimarer Reichsverfassung hatte, nämlich vor Hitlers Machtergreifung. Und ein großer, sagen wir so, Fehler besteht eben darin, dass die Regierungen relativ schnell fallen, weil sie nicht handlungsfähig sind. Mhm. Und das ist im Prinzip etwas, was wir auch tatsächlich sehen. In Italien, also sehr, sehr viele Regierungen sind seit eben 1948 entstanden. Und die Deutschen haben genau das Umgekehrte gemacht. Die haben gesagt, was war an der Weimarer Reichsverfassung gut, was war schlecht. Und die haben eben die Fehler korrigiert. Und deswegen ist die italienische schöner ästhetisch, aber nicht so pragmatisch. Und die deutsche ist vielleicht ästhetisch nicht so schön, aber umso pragmatischer und funktionsfähig. Man muss aber auch wiederum sagen, die italienische Verfassung ist von vornherein auch wirklich eine Verfassung, also eine Konstitution. Dagegen ist die deutsche entstanden aus der Idee heraus, es ist eigentlich nur ein Provisorium. Also wir wollen ja eigentlich die Wiedervereinigung und wir wollen gar nicht mal so den Eindruck schinden, als ob hier wirklich eine Verfassung entsteht. Und deswegen haben sie es auch Grundgesetz genannt und nicht Verfassung zum Beispiel der Bundesrepublik Deutschland. Ja. Dass da später im Prinzip dann eine Verfassung wurde, war dem Umstand geschuldet, dass dann eben die DDR relativ schnell entstand, nämlich ein paar Monate später. Und dann spätestens 61 mit dem Bau der Berliner Mauer klar war, Wiedervereinigung, das wird ein langes Projekt werden. Ne. Und dann haben sich die Deutschen tatsächlich mit der Verfassung abgefunden und das ist eben der Unterschied zur italienischen. Die deutsche Verfassung, also das Grundgesetz, war am Anfang sehr unbeliebt, ist heute sehr beliebt.
Absolut, ja.
Und umgekehrt, die italienische Verfassung war am Anfang sehr euphorisch angenommen worden, auch vom italienischen Volk, ist heute nicht mehr so beliebt.
Okay. Interessant. Ja. Ist auf jeden Fall, also gerade, ich finde es gerade sehr interessant, weil du hast ja den direkten Vergleich, du kennst dich eher in diesen Gesetzesmaterie aus. Das heißt, du kannst es vielleicht auch eher mit einem anderen Blickwinkel betrachten als wir jetzt.
Aber obwohl die Beschreibung ziemlich gut passt, so würde ich die Bevölkerung auch beschreiben. Manchmal hier etwas pragmatischer,
ja, ja,
vielleicht nicht so schön alles, aber ja. Und also passt.
Dafür funktioniert es ja manchmal besser.
Genau. Ne?
Absolut.
Ja.
Absolut.
Da du ja hier Richter und sowas bist, hast du wahrscheinlich nicht die italienische Staatsbürgerschaft.
Doch, ich habe beide.
Doppelte.
Ich habe die doppelte und ich plädiere auch dafür, dass man beide hat, damit man auch politisch hier die eigene Stimme natürlich auch mitgelten lassen kann. Es ist nämlich sehr traurig, gerade unter Italienern ist die Quote derjenigen, die die deutsche Staatsangehörigkeit zusätzlich haben, sehr gering.
Shame on me.
Und, schuldig im Sinne der Anklage.
Ja, und ich muss sagen, dass das deswegen auch ein Problem wird im Hinblick auf die AfD.
Ja.
Also wir dürfen uns nicht wundern, wenn eine Partei, die eigentlich bei Menschen mit Migrationshintergrund keine Chance hätte, mit sehr wenig Repräsentanz politisch wahrscheinlich sehr viel erreichen kann. Aber wenn wir uns die deutsche Bevölkerung anschauen, mit 25% Menschen mit Migrationshintergrund, davon aber leider zu wenige, die wählen dürfen, müssten wir, die das könnten, wenn wir wollten, tatsächlich diesen Schritt sehr schnell machen.
Aber da hat es doch jetzt eine Neuerung gegeben, das heißt, uns wird das jetzt erleichtert auch, die deutsche Staatsbürgerschaft zu erlangen, oder nicht?
Ja, wobei uns Italienern wurde es ja schon 2001 erleichtert durch ein Übereinkommen zwischen Deutschland und Italien. Seitdem ist es völlig vollkommen unproblematisch, das zu machen, das geht auch relativ schnell. Diese Erneuerung, also diese sozusagen neue Gesetzesvorlage, die auch tatsächlich sehr wahrscheinlich umgesetzt werden wird, die betrifft eben vor allem Nicht-EU-Mitglieder, weil die die Möglichkeit haben, relativ schnell, das heißt aber immerhin noch 5 Jahre beziehungsweise / 3 Jahre, dann die deutsche Staatsangehörigkeit zu erwerben.
Okay, aber ich müsste jetzt kein...
Nee, du musst keinen Test machen.
Ich muss keinen Test machen,
du
oder?
Hier in der Schule.
Genau, okay. Also wenn man 8 Jahre in Deutschland beschult wurde, braucht man keine zusätzliche Voraussetzung.
Okay. Ja, dann ist es jetzt echt mal langsam an der Zeit, das zu machen. Also für mich ist es langsam wirklich an der Zeit. Weil ich reg mich immer auf, wenn es dann zu den Wahlen kommt. Natürlich wähle ich auch immer in Italien. Ich versuche mich auch, soweit es geht, zu informieren. Aber das Problem ist dann halt auch, selbst wenn meine Stimme in Italien eine Wirkung hätte, so, ich kann ja nicht davon profitieren, das ist nämlich das, weil ich ja halt hier lebe und deswegen nervt das mich immer wieder, aber ich muss das echt mal in Angriff nehmen.
Ja, also wie gesagt, ich plädiere in jedem Vortrag, in jeder Veranstaltung dafür und man erleichtert sich ja auch unheimlich viel die bürokratische Wege, ne? Weil man ist dann nicht mehr auf die Konsulate angewiesen.
Ja.
Und man kann im Prinzip dann, egal wo man wohnt, direkt vor der eigenen Haustür sozusagen, Bürgerhaus, alles erledigen. Das ist auch ein Riesenvorteil.
Ja. Du hast ja wahrscheinlich auch, Sarah, du hast jetzt wahrscheinlich eine Anekdote, du warst jetzt im Konsulat.
Ich habe den Termin im März.
Okay, und wann hast du den beantragt?
Vor 9 Monaten.
Exakt, genau, okay. das ist das Problem.
Das ist so die absolut gute
normale.
Stuttgart nehme ich an, ne?
Ja.
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 Okay. Ja. Kennt man. Genau, einen Ausweis zu machen.
Ja.
Und aber der nächste Schritt, ja, wird sein, die doppelte Staatsbürgerschaft zu beantragen.
Sehr gut.
Ja, also die doppelte Staatsbürgerschaft, aber du bist in Italien geboren.
Ja, also ich bin tatsächlich in Italien geboren und zwar in Modica, das ist auf Sizilien. Meine Eltern sind aber aus Pacino. Pacino kennen viele in Italien, weil es auch diese Tomatensorte
aus
Pacino gibt, genau, il Ciliegino.
Ja.
Heute ist Pacino vielleicht noch bekannter wegen Marzamemi. Das ist im Prinzip ein touristischer Ort, wo wirklich so viele Prominente mittlerweile dahin gegangen sind. Und das hat wirklich für Furore gesorgt. Also Marzamemi ist mittlerweile fast bekannter als Pacino. Ich war aber noch sehr, sehr klein, als ich dann nach Deutschland kam. Also mein Vater hat dann irgendwann Anfang der 80er gesagt, also zurück nach Italien, das wird nicht klappen. Mhm. Er hat es versucht zwar dort, aber in der Branche, wo er gearbeitet hat, in der Baubranche, war es schlicht und ergreifend unmöglich, da so Fuß zu fassen, dass man auch davon leben kann. Ja, und dann irgendwann war es klar, dass meine Eltern hier bleiben und deswegen bin ich hier faktisch dann auch aufgewachsen. Also Italien war natürlich ein Urlaubsort, natürlich nicht nur 1-2 Wochen im Jahr, sondern wenn man dann hingefahren ist, dann hat man das Gefühl gehabt, okay, man bleibt hier, wenn man
absolut
klein ist. Ne? Und deswegen war das sozusagen immer so ein Hin und Her, aber für meine Eltern war eigentlich dann relativ klar, wir bleiben hier.
Ja.
Okay. Und also 80er ist ja, also waren keine typischen Gastarbeiter.
Na, doch, doch. Also meine Eltern waren schon typische Gastarbeiter, weil sie erst nach Turin ausgewandert sind.
Ah, okay.
Und sie waren sehr jung, also mein Vater war 17, meine Mutter 14. Als sie geheiratet haben, waren die auch beide noch minderjährig. Meine Schwester ist dann quasi geboren worden, da war meine Mutter gerade mal 15.
Krass.
Und ja. Waren quasi in Turin tatsächlich auf sich alleine gestellt. Und ja. Mein Vater hat erstmal gearbeitet in einer Fabrik, da ging es im Prinzip um so Aufzüge und teilweise auch so, keine Ahnung, so ganz, ganz feine Schweißarbeiten. Also. Und 1975 gab es dann eine doppelte Krise in Italien. Zum einen die Inflation, die extrem war, und zum anderen auch die Ölkrise, die Nachwirkungen, 1973, die Ölkrise. Und das führte dann dazu, dass mein Vater einer der ersten war, der auch seine Arbeit verlor. Mhm. Beziehungsweise er hat dann weiter gearbeitet, aber es wurde viel gestreikt auch, und mein Vater musste dann, weil er jung war und das Geld gebraucht hat, ist er trotzdem arbeiten gegangen, und da gab es halt Konflikte dann mit den jungen Studenten, die da halt dann, genau, du bist Streikbrecher, jetzt kriegst du die Dresche, ne?
Ja.
Und das waren irgendwann da Umstände, die konnte man nicht mehr hinnehmen. Und mein Opa väterlicherseits war in Karlsruhe. Mhm. Und der hat Druck gemacht und gesagt, kommt doch hierher, also hier gibt es auf jeden Fall Arbeit. Und mein Vater war eigentlich Maurer, aber er konnte sehr gut schweißen. Mhm. Und dann ist er tatsächlich in dem Betrieb dann, wo mein Opa damals gearbeitet hat, hier in Karlsruhe dann aufgenommen worden. Und mein Vater erzählt es immer wieder, dass im Prinzip er, als er den ersten Lohn dann bekommen hat, er ist zu seinem Vater gegangen und hat gemeint, was ist das? Und er so, ja, das, was du in diesem Monat verdient hast. Also, wie? Das habe ich in einem Monat verdient. Ja. Ich dachte, das wäre mein Jahresgehalt. Und da hat mein Vater schon beim Lesen dieser Lohnbescheinigung gedacht, es wäre richtig dumm, wenn ich wieder zurück nach Italien gehe. Aber er hat es trotzdem dann nochmal versucht.
Okay. Und deine Großeltern dann, oder dein Großvater in dem Fall, war dann noch hier, oder ist der wieder zurück?
Also meine Großeltern haben, also beide Großväter haben eine besondere Geschichte. Die waren sehr gut befreundet und sind eigentlich fast zeitgleich nach Deutschland gekommen als wirkliche klassische Gastarbeiter. Das heißt, erst über Neapel, dort Bundesagentur für Arbeit, Gesundheitscheck, dann wieder eingestiegen in Zug nach Verona. In Verona dann nach Stuttgart. In Stuttgart dachten die, okay, super, wir kommen in die gleiche Stadt, und dann werden die getrennt.
Mhm.
Der eine kommt nach Karlsruhe, der andere kommt nach Mannheim. Und die haben dann völlig den Kontakt verloren damals, weil es gab keine Möglichkeit, sich irgendwie zu schreiben oder sonst. Es waren 60er Jahre. Ein Telefonat hat damals wirklich ein Monatsgehalt gekostet. Das mag man nicht glauben, aber es war wirklich so. Also telefonieren war schlichtweg keine Option. Ja. Ja. Und so haben die sich aus dem Blick verloren. Und mein Opa in Mannheim hat wirklich vom ersten Tag versucht, die eigene Familie nach Deutschland hinzubekommen. Hat nicht geklappt. Ja. Egal, wo er hingegangen ist. Ach, Italiener, was? 5 Kinder, vergiss es. Kriegst keine Wohnung. Ja. Und so ist er in den sogenannten Benz-Baracken geblieben. Das waren in Mannheim so Werkbaracken, wo da zu 7, zu 8 die Leute gewohnt haben. Die gibt es immer noch, die sind aber umstrukturiert worden. Ja. Jetzt mittlerweile sind es wohl normale Häuser. Ja. Und mein Opa der väterlicherseits, hat eigentlich das bessere Los gehabt, weil Karlsruhe waren die Umstände tatsächlich viel besser für die Gastarbeiter. Und für den war klar, also ich bleibe hier. Also der hat brav sein Geld, was er verdient hat, zurückgeschickt, aber der wollte hier bleiben.
Okay. Und dann haben die aufgrund der Kinder dann wieder zusammengefunden?
Nee, das war dann ein Grund für den Streit natürlich, ne? weil meine Eltern quasi dann abgehauen sind. Ne? Und kam ja nicht in Frage, dass das eine gesegnete Hochzeit wird.
Ja,
ne?
Klar, natürlich.
Und vor dem Hintergrund war dann die Freundschaft hin. Ne?
Ja, anno vuoto.
Genau.
Das ist das, was man ganz oft hört unten. Wie ist es mit Sizilianisch? Sprichst du noch Sizilianisch?
Ja, ja, das ist meine Familiensprache. Also ich kann mit meiner Schwester, mit meiner älteren Schwester, mit meiner Mutter, mit meinem Vater und mit anderen Verwandten von mir, die noch in Sizilien sind, ich kann nicht auf Italienisch reden. Erst recht nicht Deutsch. Also mit meiner Schwester mittlerweile schon. Sie ist auch Erzieherin. Aha. Seitdem sie da diese Zusatzausbildung gemacht hat, die Umschulung, haben wir unheimlich viel dann auf Deutsch miteinander gesprochen. Und seitdem klappt es tatsächlich. Hätte ich nie gedacht.
Ja.
Aber mit meiner Mutter ist es
schon. Und die sind jetzt alle wieder in Sizilien?
Nein. Die sind schon alle hier. Also genau, also meine Kernfamilie ist hier.
Ja.
Wobei die große Familie, also es war eine Diaspora, wir haben Leute in Kanada, wir haben Leute in Südamerika, also eigentlich fast überall. Mhm. Turin, Mailand.
Ja. Mhm. Südamerika.
Genau, Deutschland, klar.
Ja, Südamerika wo? Argentinien?
Venezuela.
Ja.
Aber ich habe überhaupt keinen Kontakt. Ja. Also wir sind quasi Großcousins und so weiter und so fort. Ja. Man hat früher America Zuela dazu gesagt. Ja. Und ich habe nie verstanden, was das ist. Ist es Amerika oder was ist das?
Ja. Ja.
Bis irgendwann irgendjemand, ich glaube mein Vater, dann gesagt hat, die meinen eigentlich Venezuela damit.
Ja, ich habe auch letztens so ein Fun Fact gehört, Italiener in Argentinien werden Thanos genannt.
Ja, ja, aber da sind ja wirklich sehr viele. Ja.
Genau.
Also etwa 50% der...
Ja. Ja, und irgendwie hängt das nämlich damit zusammen, weil die ersten Napolitaner waren. Also das heißt, die waren halt Napoletano, keine Italiener, sondern Napoletano, also Thanos. Also seitdem heißen alle Italiener Thanos bei denen. Ja, genau. Fand ich interessant.
Ja.
Cool. Ja.
Ja, also du gehst auch noch nach Sizilien in Urlaub, auch heute.
Ich versuche es tatsächlich immer jede 2 Jahre, weil meine Verwandte dort noch sind, mütterlicherseits vor allem, und weil meine Oma noch lebt, also die Mutter meiner Mutter. Und deswegen, die ist noch in super Gesundheit und Verfassung, Familie. Genau. Deswegen habe ich mir versprochen, dass ich das jede 2 Jahre mindestens mache. Und bisher hat es geklappt.
Wie sieht's denn, ich weiß nicht, vielleicht ist es zu persönlich, musst du auch nicht beantworten, aber nehmen wir mal an, du würdest jetzt eine Familie gründen, wie ist es denn mit der sprachlichen Weitergabe, also Italienisch, wie wichtig ist dir das, den weiteren Generationen die Sprache weiterzugeben, mitzugeben, und ist es denn, kommt denn irgendwann mal zwangsläufig so ein Verwässern, weil das sehe ich ja auch irgendwann mal, dass dann so die Sprache zum Teil verwässert. Ich kann nur von mir aus sprechen. Ich habe 2 Kids, ich versuche mit denen so gut wie möglich Italienisch zu sprechen, aber ich erwische mich dann halt immer wieder, wie ich dann halt überwiegend Deutsch mit denen spreche und wir dann schon auch Italienisch sprechen, aber das immer mehr verwässert, und ich glaube, deren Kinder werden wahrscheinlich nur noch einen Bruchteil davon Italienisch sprechen können.
Ja, was sehr schade ist, wenn das wirklich so sein wird, wovon ich jetzt nicht ausgehen würde, weil man nicht weiß, wie die Kinder, die eigenen Kinder ticken.
Ja.
Und bei mir war es auch tatsächlich so, dass wir von vornherein versucht haben, sozusagen zweisprachig die Kinder aufwachsen zu lassen, was aber nicht immer und auch nicht in der gleichen Weise gelingt, weil Kinder wiederum, obwohl sie Geschwister sind, auch unterschiedlich sein können.
Sehe ich auch, genau gleich.
Was ich gemerkt habe tatsächlich, und das kann ich, glaube ich, auch experimentell belegen, weil ich das Thema immer wieder habe, auch mit anderen Familien, und die auch ähnliche Erfahrungen gemacht haben, Deutsch ist tatsächlich für kleine Kinder extrem einfach zu lernen, weil die meisten Wörter, die mit unserem Alltag zu tun haben, tatsächlich einsilbig sind. Also ob ich jetzt sage Tisch, Stuhl, Schal, Uhr. Ja. Dagegen Italienisch, auch die einfachsten Wörter, die wir eigentlich im Alltag benutzen, mindestens 2, wenn nicht sogar dann 3 Silben
Tavolo,
haben. Tavolo, orologio, also fast unmöglich für ein, ja, für ein 2-jähriges, 3-jähriges Kind auszusprechen. Und das ist das Problem, dass eben ein Kind, ein Gehirn sich immer erstmal sozusagen das Einfachste aussucht. Und das ist in den ersten Jahren tatsächlich das Deutsche. Dann kommt eine Identitätskrise, das ist meistens schon im Kindergarten, wenn nicht dann im ersten Grundschulalter, dass dann Kinder sagen, ich will mit dem Italienischen nichts zu tun haben, ich mag diese Sprache nicht, ich will nichts mit diesen Farben zu tun haben, aber dann kommt die Pubertät spätestens
und dann kommt
eine Rückbesinnung, und dann wollen die nichts mit dem Deutschen zu tun haben. Und dann sind sie ja sowieso was Besonderes, und dann eben entdecken sie das Italienische sein.
So ähnlich ging es mir, also so war es bei mir auch.
Und vor dem Hintergrund bin ich ziemlich ja, sicher, dass das sehr, sehr gut ist, dass es eine extreme Förderung von Kindern ist, wenn man zumindest denen die Grundlagen vermittelt. Absolut. Dann können sie selbst aussuchen, ob sie das machen oder nicht. Wenn man es aber gar nicht macht und sagt, ja, ich bin jetzt sozusagen fundamentalistisch unterwegs und mache jetzt nur das Deutsche, kann es sein, dass die Kinder dann im Prinzip irgendwann einem das vorwerfen. Mhm. Ja, und das wollte ich nicht. Ja.
Vielleicht halb Italiener, vielleicht ist bei uns nochmal was anderes, weil wir eben beide Elternteile Italiener waren.
Ja.
Ich kenne es bei vielen, die einen Partner genau mischt und dann später, ja, mein Papa hat mir das nie beigebracht.
Ja,
eben. Und dann machen sie irgendwann mal einen Italienischkurs.
Richtig.
Und ich glaube, die Besonderheit oder was du auch richtig machst, wir sind zur italienischen Schule gegangen.
Ja.
Vom Konsulat gibt es ja immer den muttersprachlichen Unterricht. Ja. Und ich glaube, das ist kann eine große Hilfe sein. Und wenn man das eben 10 Jahre macht, also.
Definitiv,
ja. Ja. Also meine Jungs gehen gern hin, also aktuell gehen sie noch gern hin. Der Kleine hat manchmal keinen Bock, so, aber das passt. Es ist halt Schule, es ist halt Unterricht. Aber alles in allem ist cool, weil man hat halt auch gleichaltrige Kids, mit denen man so abhängen kann, die dann auch ähnliche Probleme haben, vielleicht auch ähnliche Interessen haben. Und dann ist es ganz gut, wenn man da halt noch zusätzlich halt so Italienisch spricht. Ja. Man besucht auch eine andere Schule. Das ist nämlich nicht an dem Ort, an dem man sonst zur Schule geht, sondern es ist eine andere Schule, neues Terrain. Also italienische Schule hat mir immer gut getan, hat mir sehr viel Spaß gemacht. Ich habe da meinen erster Kuss, italienische, schöne Grüße an Serafina an dieser Stelle. Ja, es sind solche Erinnerungen halt. Also ich habe super positive Erinnerungen. Warst du auch auf der italienischen Schule?
Ja, ich war aber auf der europäischen Schule hier in Karlsruhe. Wir hatten hier das Riesenglück, dass wir eine europäische Schule damals hatten. Bis 2007 gab es auch die italienische Abteilung. Ich habe dann auch Abitur da gemacht, also quasi Gesamtschulsystem. Und deswegen hatte ich eigentlich bis zur ersten Oberstufe sogar 80% Italienischunterricht. Danach ist es immer weniger geworden. Im Abitur waren es immerhin aber noch 40%. Den Rest haben wir dann auf Deutsch gemacht.
Das heißt, du hast grundsätzlich bilingualen Unterricht gehabt. Genau. Mega gut.
Ja, ja.
Also super. Super Voraussetzung auf jeden Fall.
Ja, und trotzdem habe ich die Verwässerung gespürt. Ich habe das eigentlich Verrostung meiner Sprache genannt. Also
ja, Verrostung.
Arruginiere.
Ja.
Und deswegen habe ich dann auch, weil ich irgendwann im Studium, also Rechtswissenschaft, Jura ist ja wirklich fast nur Sprache, habe ich gemerkt, dass das wird immer schwieriger mit dem Italienisch. Und da habe ich dann angefangen, schon im Studium eigentlich fast alles zu übersetzen, was ich lerne. Und das hat mir dann extrem später geholfen, weil sonst hätte ich mich auch sozusagen auf juristischem Terrain nicht in Italien bewegen können.
Wobei in der Juristerei gibt es doch auch viele Begriffe, die so aus dem Italienischen entstammen oder
aus dem Latein.
Aus dem Latein halt.
Ja, das stimmt, ja, richtig. Nur man muss sich trotzdem damit auseinandersetzen, weil man diese Begriffe ja sozusagen, wenn man Italienisch in der Schule kann und lernt, nicht ja mitbekommt.
Ne? Ja.
Also, das sind ja Begriffe, die man im Alltag zum Glück nicht verwendet.
Ja.
So geht es mir auch, wenn ich Bücher lese. Also natürlich kann ich mich perfekt unterhalten, fließend. Das fragen mich dann auch viele deutsche Freunde oder so. Ja, wie gut kannst du dann Italienisch? Und dann sage ich, ja, bei manchen Büchern, da muss ich schon öfter nachschlagen. Also ja, dass man halt nicht täglich im Gebrauch hat.
Eben, genau. Das unterschätzt man sehr, wenn man eben eine neue Sprache gerade lernt. Dass es eigentlich mehr mit dem täglichen sozusagen Leben dieser Sprache zu tun hat. Ja.
Ich wurde oft gefragt, ich weiß nicht, ob es bei euch auch so ähnlich gewesen ist. Also als Kind kam mir immer diese große Identitätsfrage, als was siehst du dich? Bist du eher Italiener, bist du eher Deutsch? Oder in welcher Sprache träumst du? Und ich konnte da nie irgendwie so eine richtige Antwort geben, weil es gab Tage, da habe ich auf Deutsch geträumt, es gab Tage, da habe ich auf Italienisch geträumt. Mittlerweile kommt auch noch Englisch dazu. Ich meine, es ist nie irgendwie sicher. Wie war es bei dir?
Ja, ich trage tatsächlich auch diese zwei Seelen in mir. Und bei mir ist es zum Beispiel so, ich kann schnell nur auf Italienisch zählen. Also wenn ich Sachen wirklich schnell aufzählen muss, dann mache ich es auf Italienisch. Oder wenn ich beim Fußballspielen halt, was weiß ich, daneben schieße und mich ärgere, dann kommen sizilianische und italienische Schimpfwörter. Wenn ich mich aufrege, bin ich sehr italienisch.
Ich auch, ja.
Umgekehrt muss ich aber sagen, dass ich im Deutschen sozusagen sehr rational bin. Auch wenn ich zum Beispiel Vorträge halte, hat man mir schon gesagt, dass je nachdem, welche Sprache ich verwende, anders wirke. Also im Italienischen ein bisschen so mehr so Maschinengewehr und im Deutschen eher so Psychologe, der einen analysieren möchte. Ja. Und also es sind tatsächlich zwei Seelen.
Ja. Ja?
Und ich, zum Beispiel beim Träumen hängt es davon ab, was für ein Buch ich am Nachtbett sozusagen gelesen habe. Ja. Also wenn es ein italienisches Buch ist, dann träume ich auf Italienisch sehr oft. Und wenn es dagegen ein deutsches Buch ist, meistens dann ein Sachbuch auch noch dazu, dann bin ich nachts ein Ingenieur, der irgendwie was reparieren möchte oder sowas. Mhm.
Ja, ist interessant.
Wie ist denn das Verhältnis so an italienische Studierenden? Also ich, also meine subjektive, ich weiß es ja nicht, aber ich denke, es ist eher wenig. Also ich kenne zum Beispiel, mir fällt kein einziger italienischer Politiker in Deutschland ein.
Auf der kommunaler Ebene gibt es schon einige tatsächlich. Mhm. Auf Bundesebene gibt es zwei. Einer ist jetzt noch im Bundestag, der ist Lars Castellucci heißt er, also der ist halb Italiener. Mhm. Ja, es sind tatsächlich wenige, aber das hat eben auch mit dieser sozusagen negierten doppelten Staatsangehörigkeit zu tun, obwohl wir das Recht haben. Weil das eine bedingt das andere. Wenn ich sozusagen politisch denke, ja, dann kann ich auch natürlich politisch aktiv werden. Wenn ich aber schon politisch deswegen nicht denke, weil ich denke, Italien ist meine politische Heimat, dann werde ich hier auch nicht politisch aktiv.
Ja, wie ist dann das so das Verhältnis an Studierenden, gerade in Jura?
Also ich kann von meiner Zeit sprechen, das ist aber schon einige Jahre her. Ich habe 99 angefangen, 2005 war ich fertig, war noch an der Uni ein paar Jahre, weil ich dort promoviert habe. Also ich kann bis 2008 berichten sozusagen. Mhm. Und da waren sehr wenige Italiener. Und die wenigen, die kannten sich untereinander. Also ich kannte die wenigen Italiener, die an der Uni Mannheim und Heidelberg Jura studiert haben. Die konnte man wirklich an zwei Hände abzählen. Bei den türkischen Kollegen, also ich habe unheimlich viele türkische Freunde, waren es sehr viel mehr.
Ja.
Wenig waren es aber auch bei den Ex-Jugoslawen, ob das jetzt Serben oder Kroaten waren, die haben das gleiche Problem gehabt wie wir Italiener. Erstaunlich viele Griechen zu meiner Zeit. Ich kann das nicht erklären, weil die weniger sind eigentlich von der Anzahl, aber viele, die damals Jura das studiert haben. Vielleicht. Keine Ahnung. Also ich kann das wirklich nicht erklären. Ja, ich habe einmal eine Statistik gesehen, aber sie ist schon länger her. Das war 2011, dass tatsächlich die Italiener am vorletzten Platz waren, was der Besuch von Gymnasien anging. Ich weiß aber nicht, wie das aktuell ist. Also die neuesten Zahlen habe ich mir nicht angeschaut. Und damals waren die Griechen top. Also wirklich, ich glaube, entweder Platz 1 oder 2. Und so kann man sich dann Spanier sehr gut erklären.
Sind ziemlich weit vorne. Ich habe nämlich auch schon öfter im Podcast erzählt, ich habe Erzieherin mit Europaklasse die Ausbildung gemacht. Und da habe ich eine Facharbeit geschrieben zum Integrationsprozess der vom italienischen Gastarbeiter bis zur dritten Generation. Und da war eben großes Thema Schule. Und das wissen viele nicht, eben, dass viel mehr Sonderschulabschlüsse für die wenigen Italiener, die hier in Deutschland sind, das aber recht hoch war.
Mhm.
Sonderschulabschluss oder Hauptschule, im Gegensatz zum Beispiel zu türkischen Bürgern, die viel öfter ein Abitur zum Beispiel als Italiener haben.
Ich habe da eine These, aber ich weiß nicht, ob da irgendwas dran ist und ich versuche, diese These zu formulieren. Das italienische Fernsehen ist halt relativ früh in die italienischen Haushalte in Deutschland eingekommen.
Ja.
Und das hat, glaube ich, zu riesigen Problemen geführt. Mhm. Es war bei den Türken etwas versetzt, zeitversetzt, etwa 10 Jahre später. Und ich vermute, dass das ein bisschen auch damit was zu tun hat, weil dann plötzlich zu Hause eben Sanremo geguckt wurde, statt halt Tatort. Ne? Und das macht schon viel aus. Also ich habe das in meiner Familie damals festgestellt, also nur als Beispiel. Ich, meine Schwester, wir sind sozusagen die ältere Generation. Bei uns war es klar, dass wir Deutsch auch zu Hause lernen, weil Fernsehen lief auf Deutsch. Und dann kam eben italienisches Fernsehen 1990 genau und da sind meine Brüder dann geboren worden. Mhm. Und dann war es klar, die Familiensprache ist Italienisch.
Ja.
Und die haben fast nur Italienisch zu Hause gesprochen. Dann kam auch noch dazu, dass die Grundschule dann in der europäischen Schule war. Das heißt, die waren voll italienisch sozialisiert.
Ja, Secchino d'Oro.
Genau, Zecchino d'Oro, alles mögliche. Ja. Ne? Und die, auch die Zeichentrickfilme. Ne?
Natürlich.
Lief alles auf Italien, Ole Benji und so weiter.
Ole Benji, ja.
Und das ist halt dann Egos, ein Riesenproblem. Ja. Genau.
Ja. Topo Gigio, ich habe Dinge mal angeschaut, Lady Oscar.
Lady Oscar, Sailor Moon.
Sailor Moon, komm ja noch. Ja, alles auf Italienisch angeschaut. Ja.
Alles auf Italienisch und das, glaube ich, könnte eine Erklärung sein.
Ja, also ja, ist was dran. Also könnte schon sein.
Ich glaube, es hat eben mehrere Faktoren, aber das ist eins. Dann glaube ich, die Staatsbürgerschaft. Also gut, das hat jetzt nicht unbedingt was mit der Schule, aber dann eben höhere Berufe oder so. Dann...
Alles gut.
Wir können ja Pause machen.
Nee, passt schon. Ah.
Okay. Ich wollte gucken, ob das Licht vergessen. Ah, nee. Nee, ist ein Podcast.
Wir wollen Sie was dazu sagen?
Wir wollten eigentlich zum Kaffee, aber das ist zu laut. Und deswegen habe ich gedacht, da wir Sozialraum eh nicht. Okay. Ja, danke. Ja. Ciao.
Bleibt übrigens alles drin. Es muss alles drin bleiben.
Ja, ich habe eben, also nachdem ich da recherchiert habe für die Facharbeit, dass zum Beispiel bei den Spaniern, die haben schnell und früh Elternvereine auch organisiert, wo man Nachhilfe und sowas gegeben hat. Also das war auch zum Beispiel so ein Grund, warum die besser in der Schule dann waren.
Ja, also wie gesagt, es gibt ja auch wirklich interessante Studien zum Beispiel, die sich auch damit beschäftigen, wer waren denn die Gastarbeiter, die nach Deutschland kamen. Und
ja.
Zum Beispiel, wir hatten unter den Italienern auch sehr viele Analphabeten.
Ja, eben, eben.
Zum Beispiel mein Großvater mütterlicherseits war Analphabet.
Ja.
Und das ist auch nochmal sozusagen eine Nummer, um zu gucken, im Prinzip, waren es eher bildungsferne Familien oder Familien, die eigentlich mit Bildung was anfangen konnten oder zumindest die Kinder dann gefördert haben. Und dann kam eine sehr interessante Studie, die ist schon länger her, Ende der 90er Jahre, die sich wiederum damit beschäftigt hat, was für Berufe machen eigentlich die Italiener in Deutschland. Mhm. Und das sind tatsächlich vor allem Friseure, Gastronomie und Baubranche. Mhm. Aber Gastronomie ist wirklich absolut, das ist klar, also das brauchen wir nicht uns zu erzählen. Aber zu was führt die Gastronomie? Die führt dazu, dass die Familien quasi aus der Gastronomie eine Familie machen und nicht umgekehrt.
Richtig.
Und deswegen, wo verbringen dann die Kinder der Gastronomen ihre Nachmittage? Eben. Im Restaurant.
Ja. Ja.
Und das führt helfen eben
früh
dann
mit.
Ja, helfen Arbeiten früh mit. Das ist absolut sozusagen, das ist fast logisch, dass das so ist. Ja. Aber das führt eben zu Nachteilen dann in der Beschulung, muss man sagen.
Ja. 100 Pro, würde ich auch so sehen. Wie ist es denn bei dir im täglichen Leben? Du bist ja Richter und du hast ja wahrscheinlich auch immer wieder mal eine Person auf der anderen Seite, die da sitzt, die von mir aus auch mal einen italienischen Background hat. Wirst du da mit anderen Augen gesehen oder hast du so den Eindruck, dass sie dich irgendwie als Alliierten sehen, weil du auch Italiener bist oder weil sie halt einen italienisch klingenden Namen sehen oder siehst du da eher Vorurteile von den Italienern auf der Anklagebank in Anführungszeichen?
Das ist schwer zu beantworten, sozusagen aus meiner Warte heraus.
Ja.
Ich habe kein Feedback sozusagen. Also ich kann nur vermuten, dass vielleicht der ein oder andere denkt, oh krass, was macht denn der mit dem italienischen Namen da? Ne? Vielleicht denken dann auch viele, okay, das ist aber jedenfalls jemand, der mit Italien wahrscheinlich eh wenig anfangen kann, weil er hier komplett sozialisiert wurde, also spielt das eh keine Rolle und so. Ja, also von meiner Warte aus kann ich sagen, auch wenn das natürlich nicht immer einfach ist, aber als Richter versucht man ja sowieso im Prinzip nicht sozusagen den Menschen aus der Sicht sozusagen, was für eine Nationalität er mitbringt, zu betrachten, sondern was ist sein Leben? Also was führte dazu, dass er jetzt hier vor der Anklagebank steht? Und dann ist es völlig egal, ob der jetzt italienischen Migrationshintergrund hat, türkischen, kroatischen oder eben deutscher ist.
Ja, du beschäftigst dich ja auch mit dem Thema der Mafia in Deutschland. Das ist ja ein großes Thema nach wie vor. Wir haben vorhin das Thema der Gastronomie angesprochen. In der Gastronomie wird viel Geld gewaschen in Deutschland. Das ist allgegenwärtig. Regional, also wo wir jetzt herkommen, unten am Bodensee, gab es auch einige Fälle, die mit dem Thema der Geldwäsche gearbeitet, wo halt mit dem Thema der Geldwäsche gearbeitet worden ist, beziehungsweise irgendwelche Knebelverträge, die da von den Gastronomen mit den Lieferanten gemacht worden sind und so weiter. Stuttgart.
Mafia Land Podcast.
Unter anderem, genau, schöne Grüße auch an die Damen, wobei ich da auch noch ein Hühnchen mit denen zu rupfen habe, aber das ist okay. Gibt es denn auch so Mafia-Fälle aus deinem persönlichen, aus deiner persönlichen Erfahrung, wo du auch drüber sprechen kannst?
Ja, also ich habe jetzt natürlich keine Aussagegenehmigung, um über konkrete Fälle zu sprechen, aber ich kann natürlich auf der Grundlage meiner beruflichen Erfahrung, aber vor allem auch einfach aus der Tatsache, dass mich das Thema schon immer beschäftigt hat, sprechen, dass im Prinzip vieles auch ein bisschen klischeehaft bedient wird, was das Thema Mafia in Deutschland angeht. Mhm. Wir sind da mittlerweile viel weiter, auch mit den Ermittlungsbehörden. Also Nordrhein-Westfalen macht sehr viel, muss man sagen, mittlerweile. Hut ab, dass das Thema dort angekommen ist. Leider nicht auf der Bundesebene, dann müsste man noch einiges auch verändern, auch Gesetze müssten verändert werden. Aber was ganz, ganz wichtig ist, und das muss auch gesagt werden, die große Geldwäsche wird nicht mehr mit Restaurants und Eisdielen gemacht. Das ist ein Klischee.
Ja? Okay.
Genau.
Bau, wie? Öffentliche Aufträge, Bau.
Genau, also da, wo viel Geld im Umlauf ist, da wird natürlich viel Geldwäsche gemacht. Und das sind eben ganz, ganz große Projekte. Und teilweise auch einfach der Kauf, der Erwerb von Immobilien, von einfach große, große Sachen. Da kann viel einfacher Geldwäsche betrieben werden und natürlich Dienstleistungssektoren, also Freiberufliche zum Beispiel auch. Mhm. Ne? Mhm. Wieso sind die Restaurants, die vielleicht in den 80er Jahren, Anfang der 90er noch eine sehr große Rolle gespielt haben, heute nicht mehr so interessant? Weil die Beträge, um die es geht, einfach zu groß sind. Also man muss sich das so vorstellen, wenn in der Nähe von Neapel ein Lager abbrennt und die Ermittler im Nachhinein feststellen, dass da drin über 2 Milliarden Euro drin waren, in bar, dann ist das größte Problem tatsächlich der Mafia heute, egal ob das die Andrangheta ist, die Cosa Nostra und so weiter und so fort, einfach das Bargeld. Weil Kokain vor allem, aber auch andere Drogen werden eben durch Bargeld dann umgesetzt und das Geld muss ja gewaschen werden. Und das kann ich mit einem Restaurant in dem Stil leider nicht machen. Was ich machen kann als Mafioso, und deswegen ist das Restaurant wiederum doch wichtig, ist territoriale sozusagen Macht ausüben und auch klar machen, wo die Grenzen sind. Mhm. Da werden Restaurants als Treffpunkte, als Orte sozusagen der mafiösen Sozialisierung immer noch gerne genutzt, ja, damit jeder weiß, wer welche Zuständigkeit sozusagen hat, ja, damit sozusagen die Mund-zu-Mund-Propaganda gut wirkt. Aber für die Geldwäsche an sich gibt es ganz, ganz andere Felder. Zum Beispiel Online-Spielcasinos, das ist ein Riesenthema. Ja. Wenn man Wirecard sich anschaut, da kommt man sozusagen relativ schnell dann eben auch zu diesem Thema. Und wieso kämpfe ich tatsächlich gegen diese Klischees? Weil das dazu führt, dass auch deutsche Ermittler dann vor diesem Problem blind sind. Ja. Ja, also nicht nur sozusagen die Menschen, die dann weniger informiert sind, sondern auch tatsächlich diejenigen, die eigentlich die Aufgabe haben, dagegen vorzugehen. Und wie kann man tatsächlich die Mafia am besten in Deutschland bekämpfen, indem man eben da ansetzt, wo die Italiener schon Anfang der 80er Jahre waren? Nämlich indem man weniger sozusagen dieses ganze Konstrukt drumherum, also Geldwäsche und bla bla bla, sich anschaut, sondern die Leute selbst. Wir haben extrem viele und gute Informationen aus Italien. Ja. Die muss man einfach verwerten.
Ja.
Und die Leute haben einen Namen und einen Nachnamen.
Ja. Ja?
Und die muss man einfach dann observieren. Man muss halt gucken, was machen die hier wirklich, schauen, haben die Strohmänner, welche Strohmänner, wie heißen diese Strohmänner und so weiter. Und denen einfach das Leben schwer machen. Ja? Mhm. Bis die dann irgendwann sagen, Mist, auch Deutschland ist ein heißes Pflaster und dann müssen die halt auswandern und woanders hinziehen.
Sprich die Kommunikation innerhalb der Behörden in den verschiedenen Ländern.
Ja. Richtig.
Aber das geschieht ganz, ja einfach nicht.
Geschieht aber, leider hängt es dann immer davon ab, ob der konkrete Sachbearbeiter, also der Kripo-Beamte, auch tatsächlich Gehör findet. Und zwar meistens dann auch bei den Staatsanwaltschaften und eben Rückendeckung bekommt auch von seinem Chef, dass er da breit ermitteln kann. Und das ist halt ein Riesenproblem in Deutschland, weil wir da noch nicht sozusagen einen einheitlichen politischen Willen auf der Bundesebene haben. Und damit das geschieht, müssten wir eine Vorschrift, die im Strafgesetzbuch geregelt ist, wirklich dahingehend ändern, dass sie für die Staatsanwaltschaften interessanter wird. Nämlich der Paragraph 129 und auch die fortfolgende Paragraphen. Das ist im Prinzip die Bildung einer kriminellen Vereinigung. Ja. Und solange die Höchststrafe da bei 5 Jahren ist, ja, ist das eine Vorschrift, die für einen Mafiajäger in der OK-Abteilung, also organisierte Kriminalitätabteilung der Staatsanwaltschaften arbeitet, nicht so interessant. Weil ich mache dann 2-3 Jahre Ermittlungsarbeit für 5 Jahre und das ist die Höchststrafe. Das heißt, die Wahrscheinlichkeit, dass der sogar dann auch noch auf Bewährung rauskommt, ist halt noch ziemlich groß. In Italien, das Pendant, also die Vorschrift, die ähnlich strukturiert ist wie der 129, ist die Höchststrafe 20 Jahre. Das ist eine ganz andere Hausnummer. Mhm. Und da ist für die Staatsanwaltschaft unheimlich attraktiv, sich dann auf diese Vorschrift zu stützen und dagegen dann vorzugehen.
Ist das auch dieser Paragraph, dass die Zugehörigkeit?
Genau, ja, richtig. Genau. Das ist der 416b genau. In Italien. Und in Deutschland gibt es eine ähnliche Vorschrift, aber die Rechtsfolge, also die Höchststrafe in Deutschland, ist einfach zu gering.
Ja. Und ja. Dann gibt es noch den anderen wichtigen Paragraphen in Italien, was auch diese Umkehr.
Das ist auch immer noch der gleiche Paragraph. Ach, das ist gleiche. Das ist nur ein weiterer Absatz unten. Okay. Genau.
Also eine Kritik, die man immer wieder hört, jetzt weiß ich nicht, vielleicht kannst du es bestätigen oder auch nicht, medial lässt sich halt eine Clan-Kriminalität in Deutschland besser verkaufen als die klassische Mafia-Kriminalität, weil es einfach eher politisierbar ist. Würdest du das auch so einschätzen?
Leider ja. Das kann man gar nicht anders einschätzen an der Stelle. Ich glaube, es gibt auch kaum jemand, der an der Stelle was anders behaupten könnte. Man darf aber die zwei Phänomene nicht vergleichen. Also Clankriminalität ist das eine und Mafia im engeren Sinne, vor allem auch die italienische Mafia, ist eine ganz andere Hausnummer. Ich mache das nur an einem Beispiel klar. Es wäre wirklich undenkbar, dass ein italienischer Mafioso, der hier in Deutschland seine Machenschaften macht, ja, dass er auf, was weiß ich, Instagram oder sonstiges oder Spiegel TV irgendjemand sich erstmal überhaupt zeigt und dann auch noch irgendjemanden disst, ja, ist völlig unvorstellbar, ja. Und das ist das, was ich meine, dieses Blindsein vor dem eigentlichen Problem. Die richtig Gefährlichen sind die, die sich nie und zu keiner Bedingung zeigen würden.
Auch nicht mit dicke Autos und was sie alles erwirtschaften und sowas.
Ja, und das ist eben der Punkt. Wir haben leider in Deutschland eine Vorstellung des typischen Mafioso aus den 80er Jahren geerbt, aus Mario Puzos Werken, die gar nichts mit der Mafia zu tun haben, wo Leute mit Don angesprochen werden, was ja auch in der Mafia-Realität nicht der Fall ist. Aber diese Filme vor allem haben gewisse Klischees einfach so verfestigt, dass heute immer noch, auch unter Ermittlern, ein vollkommen falsches Bild von einem richtigen Mafioso eigentlich bestehen geblieben ist. Ja. Und deswegen fokussiert man sich dann auf diese Clan-Kriminelle, die genau dieses Klischee bedienen.
Ja.
Ja, und dann kann man das sehr gut verkaufen. Kann man
halt ausschlachten.
Genau, das kann man super ausschlachten, aber das sind nicht die Gefährlichen. Das
andere ist oft wirtschaftlich, politisch.
Das ja.
Die erledigen die Drecksarbeit eigentlich für die wirklichen Mafiosi, ja, die sich nie, auch nicht nur ansatzweise zu erkennen geben würden. Und für die ist es perfekt, ne? Denen geht es ja auch super, weil die Drecksarbeit erledigen die Leute, die im Prinzip hier dann als Clan-Kriminelle abgestempelt werden. Und die großen Verdienste und auch Früchte mittlerweile aus diesen großen Verdiensten, die bleiben eben bei der richtigen Mafia.
Ja. Gab es schon mal eine Bedrohungslage für dich, dass du Personenschutz oder sowas gebraucht hast, wenn du mit
Organisationen? Nicht im Zusammenhang tatsächlich mit der italienischen Mafia, also in einem ganz anderen Zusammenhang, aber es hat sich zum Glück dann auch zum Guten gewendet. Aber die, vor allem die Ndrangheta, die hier ja wirklich extrem aktiv ist, die würde einen Teufel tun, einen in Deutschland wirkenden Richter zu bedrohen. Weil die Ndrangheta einfach strategisch ganz anders aufgestellt ist. Also den Fehler, den die Cosa Nostra in den 80er Jahren in Italien gemacht haben, nämlich wirklich massenhaft Menschen einfach zu erledigen, zu liquidieren, die teilweise auch dem Staat zugehörig waren. Ja, den würde die Ndrangheta weder in Italien noch in Deutschland machen. Erst recht nicht in Deutschland, wo sie hier viel zu verlieren hätte. Mhm. Ja. Deswegen habe ich da zum Glück noch keine. Okay.
Hast du schon mal Nicola Gratteri, ist ja sehr, sehr stark, also Staatsanwalt in Italien?
Leider nicht mehr, ne? Jetzt ist er ja in Neapel. Ne? Also er macht nicht mehr die Arbeit, ja, genau. Jetzt,
wurde er versetzt, oder?
Ja, also sagen wir so, er wollte das tatsächlich, also er hat ja zugestimmt, das hätte er ja auch in Kalabrien bleiben können. Aber es ist trotzdem traurig, natürlich auch für die Region. Ja. Aber Gratteri ist natürlich jemand, der im Prinzip versucht auch wirklich kulturell was zu verändern. Ja. Ja, er hat ja nicht nur seine Ermittlertätigkeit gemacht und wirklich sehr, sehr präsent auch in der Behörde war und viel auch gebaut hat und alles Mögliche, sondern eben genau, er hat wirklich den Schritt gemacht, den eben Falcone und Borsellino wahrscheinlich auch gemacht hätten, wenn sie weitergelebt hätten, in die Schulen reinzugehen. Weil die Leute, die Kinder und die Lehrer und Lehrerinnen, die erreicht man. Ja. Und das ist ja die künftige Generation. Ja. Und wenn die dann irgendwann sagen, ach, das war doch der Nicola Gratteri, der damals bei uns in der Schule war, krass, ne? Also wenn die das dann verstehen irgendwann mit 18, mit 19, dann wirkt das. Ja. Mhm. Und deswegen Hut ab, dass dieser Mann das immer noch macht, ne? Obwohl er jetzt in Neapel ist. Ja.
Hattest du schon mal Kontakt zu irgendjemand oder auch?
Ja, nur mittelbar, aber ich kenne natürlich einige andere Procuratori aus Italien natürlich. Und ich war auch sehr oft in Palermo und dort auch ganz oft, also im ehemaligen Arbeitsort von Falcone und Borsellino. Und ich kann wirklich jedem raten, das zu machen, im Landgericht in Palermo, Tribunale. Sich das anzuschauen, was diese Menschen wirklich geleistet haben. Es gibt
man kann
einfach dahin. Es gibt den ehemaligen Fahrer von Giovanni Falcone, Paparcuri, der im Prinzip dort eine Führung macht. Ich weiß nicht, ob er das immer noch macht. Der war schon ein bisschen älter, als ich dort war, 2019. Aber jedenfalls gibt es die Räumlichkeiten. Und es gibt so einen Raum wie hier, also groß, so etwa, ja, mal sagen, 20, 25 Quadratmeter, vollgestopft mit Akten, und das sind die Akten vom Maxi-Prozess. Und im Zimmer von Giovanni Falcone, die sind quasi Zimmernachbarn gewesen, Falcone und Borsellino, und im Zimmer von Giovanni Falcone ist ein Schrank, und in diesem Schrank ist quasi die Anklageschrift des Maxi-Prozess, und das erkennt man von außen nicht, weil diese Anklage in Bände mittlerweile quasi umgewandelt wurde. Und es sind wirklich sage und schreibe 40 Bände. Also diese Menschen haben wirklich sowas von unglaublich viel Arbeit geleistet. Das kann man sich heute nicht vorstellen. Eine Anklageschrift von 8000 Seiten. Also das ist einfach Wahnsinn.
In Italien spricht man in den letzten Jahren immer mehr von Baby-Gangs. Gerade was die Camorra betrifft, die sind auch ein bisschen en vogue geworden, beziehungsweise nach Serien wie Camorra zum Beispiel wird das Ganze vielleicht auch ein bisschen romantisiert, dieses ganze Leben.
Naja, romantisiert nicht, aber
ja,
endet nicht gut.
Aber so ein bisschen, ich meine, so ein bisschen, es hat ja eine gewisse Coolness für viele, die man sieht. Ja,
man muss natürlich, die Protagonisten müssen teilweise mal eine Sympathie irgendwie. Die wird aber auch ziemlich schnell wieder zerschmettert.
Auf jeden Fall, weil die dann halt in der nächsten Folge irgendjemanden killen oder sonst irgendwie was. Oder die Schwester oder die Mutter.
Also es ist nicht wie der Pate romantisiert, aber so eine Coolness, natürlich.
Ja, und ich meine, Roberto Saviano wurde auch oftmals dafür kritisiert, wobei
unter anderem von Nicola Gratteri.
Genau.
Der ist jetzt nicht so der Fan davon.
Ja, aber worauf ich eigentlich hinaus wollte, ist ja, diese Baby-Gangs sind ja eher dezentralisiert. Also davor war es ja eine sehr pyramidenartige Struktur. Man hatte halt irgendwie den obersten Chef, Boss, wie auch immer du ihn nennen willst. Und mittlerweile hat man ja kleinere Organisationen, die vielleicht noch schwerer zu zerschlagen sind. Oder wie würdest du das Ganze einordnen?
Naja, also sagen wir so, die wirklich gefährliche Mafia war ja bis vor 10, 15 Jahren ja im Prinzip eine Mafia, die junge Leute eigentlich kaum zugelassen hat, sondern erst nach so einer sehr, sehr langen Prüfungszeit. Ne? Und das hat dann dazu geführt, dass diese Leute, die dann reingehen wollten in den Clans, wirklich lange auch wirklich darauf gehofft haben, dass das endlich der Fall ist. Deswegen, es klingt vielleicht etwas ketzerisch, aber ich sehe dieses Phänomen der Babygangs unter sozusagen Jugendkriminalitätsaspekten etwas anders und gar nicht mal so negativ. Mhm. Weil wenn diese jungen Leute, was ja hier in Deutschland auch der Fall ist, also wir haben natürlich mehr Jugendkriminalität als Erwachsenenkriminalität, wenn es jetzt um Gewalttaten angeht. Aber die Statistiken zeigen tatsächlich, so zwischen 14 und 17 ist die schwierigste Zeit. Danach werden die Leute alle vernünftiger. Und auch die,
Alter.
Genau, und auch die Rückfallquote wird dann sozusagen zunehmend geringer. Und ich vermute mal, dass wenn jetzt ein 14-, 15-, 16-Jähriger in Palermo, in Neapel, diese Erfahrung mal gemacht hat und gesehen hat, was das für eine Scheiße eigentlich ist, ja. Ja? Dass die Wahrscheinlichkeit vielleicht bei dem einen oder anderen gar nicht mal so gering ist, dass er damit wirklich aufhört, weil er dann vielleicht auch, was weiß ich, den Priester, einen Ziehvater oder eine sonstige Bezugsperson dann auch bekommt, ja, von sozialen Einrichtungen, die er ansonsten nicht hätte. Und dann würde er die ganze Zeit sozusagen als Ziehvater den Mafioso haben und bis er dann mit 22 endlich die Chance hat, wirklich in den Clan dann eine Rolle zu bekommen, dann kriegt der D, aber dann kommt er nicht mehr raus. Ja? Mhm. Deswegen muss man da tatsächlich, weil auch Saviano hat da eine ähnliche These. Er sieht es natürlich sehr kritisch, dass es diese Babyclans gibt, aber er sieht darin auch eine Chance, ja? Ja. Dass man da vielleicht früher an diese Leute rangeht. Und tatsächlich, wie du sagst, sie sind dezentralisiert, sind teilweise ein Dorn im Auge der richtig großen Boss, weil die einfach nicht unter Kontrolle kriegen. Ja,
ja. Sköpflich.
Genau, und deswegen könnte da im Prinzip etwas entstehen, was eine neue Wendung in dem Ganzen vielleicht geben könnte.
Sprich, man könnte das System von innen zerschlagen.
So vielleicht, ja, genau. Ja, dazu das ist was Unberechenbares reinkommt. Ja.
In Bildung, in Schulen und sowas dann
investieren. Aber der Staat muss wachsam sein. Und der italienische Staat, das ist etwas, was uns gar nicht mal so bewusst ist, aber der italienische Staat hat eine sehr liberale Natur. Ja, das klingt jetzt komisch, ja, aus Sicht sozusagen der Italiener, aber der Italiener an sich ist ein bisschen anarchistischer unterwegs als jetzt der Deutsche, der in dem Staat was Vernünftiges sieht. Ja. Und deswegen hat der italienische Staat da ein bisschen so das Problem, quasi da wirklich in diese Strukturen reinzugehen, auch durch soziale Dienste. Ne? Also es gibt zum Beispiel kein Jugendamt in Italien. Ne? Also es ist ja nicht eine Institution wie in Deutschland. Ja? Also von vielen Italienern wird auch das Jugendamt in Deutschland angegriffen, teilweise zu Recht, teilweise vollkommen unzurecht, aber immerhin ist diese Institution da und in vielen Fällen kann sie vieles vorgreifen. Und in Italien haben wir das nicht. Italien ist, wie gesagt, ein sehr liberaler Staat. Und das ist die Natur des italienischen Staates. Und da haben wir dann eben Probleme, frühzeitig solche Leute dann aufzufahren.
Mhm. Hm. Interessant.
Fand ich auch. Haben wir auf jeden Fall was dazugelernt. Sehr, sehr gut. Sarah, hast du noch eine Frage?
In deinem Buch La Fine delle Mafie erzählst du von der Situation, dass, ich glaube, ein Kollege aufgrund deiner Haarfrisur, du hattest irgendwie gegelte Haare zurück, irgendwie dich mit einem Mafioso verglichen hat.
Ja.
Passiert dir sowas öfter noch? Oder?
Also das mit dem Mafioso an sich, so konkret ist mir tatsächlich nur damals passiert. Mhm. Das war in Heidelberg. Und hat damals auch mein Chef im Prinzip, der Behördenleiter, sehr cool reagiert. Und wollte dann auch diese Person ansprechen, aber das hat sich dann auch erledigt, weil ich das nicht wollte. Aber was immer wieder passiert, und das ist etwas, glaube ich, was nicht nur ich erfahre, sondern wir alle im Prinzip, die italienische Wurzeln haben, dass man dann darauf reduziert wird. Ne? Und dass im Prinzip man dann merkt, dass das Phänomen Mafia eigentlich hier gar nicht so negativ behaftet ist, wie wir das eigentlich wollen. Mhm. Weil für uns ist es klar, dass das einfach das Böse an sich ist. Ja? Also im Prinzip ist es vergleichbar wie mit dem Nationalsozialismus. Also bei den Deutschen ist es klar, der Nationalsozialismus ist das Böse, was ja auch zu Recht ist wegen der Geschichte. Und bei uns, vor allem aus Sizilien, aus Neapel, für uns ist klar, die Mafia ist das Böse. Und dann sozusagen darauf reduziert zu werden, dass das eigentlich beleidigend ist, ja. Das muss man dann dem Deutschen sozusagen gegenüber erstmal klar machen, was das bedeutet.
Auch erklären.
Ja, und sowohl bei dem einen als auch bei dem anderen wird es von manchen Teilen der Gesellschaft einfach romantisiert. Wieder, da bin ich wieder beim Thema der Romantisierung, weil es gibt genug Deutsche, die dann sich immer noch einen kleinen Hitler wünschen und genug Italiener in Deutschland, die mit Don angesprochen werden wollen oder sonst irgendwie was, weil die halt auch zu sehr in diesem Mario Puzo-Film hängen geblieben sind und zu sehr in dem Goodfellas-Ding drin sind oder sonst irgendwie was. Also das habe ich ja auch erfahren, so aus eigener Erfahrung. Das ist natürlich auch nur, wie sagt man, anekdotische Evidenz, also nicht wirklich, aber das ist, wird ja auch irgendwie romantisiert.
Ja, ich habe sogar auch noch schlimmere Sachen gehört. Mir hat einmal jemand gesagt, naja, du bist ja Staatsanwalt geworden, also ja, musst du ja mit dem Risiko rechnen, dass sie dich irgendwann mal umlegen. Ne? So nach dem Motto, ist ja deine Schuld, ja. Man Idioten gibt es leider genug.
Das ist ja ähnlich, das hat man Borsellino auch vorgeworfen.
Ja, eben, also Borsellino, auch Falcone. Ne?
Auch immer,
wenn so nach dem Motto, du weißt doch, was sozusagen die Risiken sind, die, auf die du, du musst halt damit rechnen. Aber sagen wir so, ich sehe das ein bisschen anders, weil ich mir sage, zum Beispiel Thema Nationalsozialismus, wir wissen, was zwischen 33 und 45 eben passiert ist.
Ja.
Und jetzt haben wir kein Alibi mehr. Also die Leute, die da noch sozusagen in dieser Ecke sich befinden und auch mit Stolz sagen, dass sie eben eigentlich sich so einen totalitären Staat wieder wünschen, da braucht man nicht lange zu diskutieren. Das sind heute Leute, die das mit Vorsatz sagen. Das heißt, sie wissen ganz genau, was das bedeutet.
Ja.
Und damals, die damalige Generation hat immer noch das Alibi zu sagen, ja, wir wussten ja nicht, wie der wird. Ne? Und ähnlich ist es mit der Mafia. Wer heute quasi die Mafia noch sozusagen huldigt, egal aus welcher Ecke der kommt, ja, der kann mir nicht mehr erzählen, dass er das sozusagen gutgläubig macht, sondern der weiß doch, was die Mafia für einen Schaden angerichtet hat und immer noch anrichtet.
Ja, und oftmals sogar in den eigenen Familien. Also es gibt ja auch viele, die dann halt familiäre Erfahrungen haben und dennoch irgendwie dieses ganze System gut finden und sagen, ja, okay, aber die haben für Ordnung gesorgt und
die finden natürlich Wege, wie jetzt zum Beispiel in der Corona-Zeit dann
zum Beispiel
der Staat teilweise dann versagt oder nicht genug unterstützt und dann viele in der Corona-Zeit dann durch irgendwelche Mafiosi, dann wurde der Einkauf für sie erledigt.
Aber es ist auch nur eine PR-Abteilung.
Darf ich aber dazu, weil das ist ein ganz wichtiger Punkt. Wir haben es der Mafia zu verdanken, dass jetzt die Regierung Meloni genau das getan hat, nämlich den Reddito di Cittadinanza, also das Bürgergeld in Italien abzuschaffen.
Ja.
Wir haben das der Mafia zu verdanken. Wieso? Wenn ihr das analysieren wollt, kann man das ganz, ganz gut nachforschen. Es gibt unheimlich viele Artikel, die gerade in der Corona-Zeit erschienen sind, wo angeblich irgendwelche Mafiosi ertappt wurden, wie sie eben Bürgergeld beantragt haben. Das ist System gewesen. Weil es gibt keine bessere Maßnahme, also Anti-Mafia-Maßnahme, als die Einführung eines flächendeckenden Bürgergelds. Also die Einführung damals 2018 war für die Mafia ein Riesenschlag, weil ich natürlich dann nicht mehr die Möglichkeit habe, junge Leute, die keine Perspektive haben, zu akquirieren. Und dass jetzt ausgerechnet diese Regierung genau diese Maßnahme abschafft, das sagt schon viel darüber, wie diese Regierung in Bezug auf Mafia überhaupt sozusagen steht. Ja, also wir brauchen uns auch gar nicht lange darüber zu unterhalten, aber es gibt zum Beispiel eine Anti-Mafia-Kommission in Italien, die entsteht ja immer wieder. Ja. Diese Regierung war sehr spät dran, überhaupt eine Anti-Mafia-Kommission aufzubauen und die Präsidentin dieser Kommission ist eine sehr junge Frau, die mit Mafia gar nichts am Hut hat. Mhm. Ja, das zeigt auch, dass diese Regierung leider alles machen will, außer Mafia wirklich zu bekämpfen. Und ich will da gar nicht so politisch sein, aber an der Stelle muss ich sagen, es geht gar nicht um Politik, sondern um reine Soziologie. Ja, sehr viele Soziologen sagen, dass im Prinzip das Problem Italiens war, dass es eben keine soziale Auffangfelder gab.
Ja.
Also wir haben in Italien, anders als in Deutschland, kein Sozialsystem über Jahrzehnte gehabt. Ja, das heißt, die Menschen mussten dann, in Deutschland hast du halt Sozialhilfe bekommen, später hieß es dann Hartz IV. In Deutschland hast du dann die Familie gehabt, also die eigene Familie. Aber wenn die Familie arm ist, dann musste die Familie wiederum jemanden suchen. Und da war tatsächlich die Mafia im Prinzip die, die sozusagen das gemacht hat, was eigentlich hätte der Staat machen müssen. Ja? Aber es ist kein Zufall, dass das so war. Das war politisch so gewollt. Ja? Also in den Anfängen der italienischen Verfassung 1948 hat man sich tatsächlich in der Verfassungsversammlung über die Frage auseinandergesetzt, wollen wir ein Sozialsystem so aufbauen wie Großbritannien, wie Frankreich? Also mit einem universellen Anspruch auf, heute würde man sagen, Bürgergeld. Welfare. Und die haben sich dagegen entschieden. Und jetzt kommt das Absurde. Die Kommunisten, die eigentlich das Interesse gehabt hätten, das zu unterstützen, haben gesagt, ja, aber wenn wir das machen mit dem Sozialsystem, dann haben wir unsere Klientel verloren. Für wen machen wir dann noch Politik? Und die Demokratie Christiana wiederum hat gesagt, also wenn wir das machen, dann wird die Familie ja immer weniger eine Rolle spielen. Ja, weil das die Konsequenz ist, weil ein junger Mann dann sagt, ach, ich brauche nur meine Familie nicht, ich ziehe jetzt nach Mailand, mache da mein Leben, weil ich kriege ja eh Bürgergeld. Das heißt, es gab unheimlich viele sozusagen, man könnte sagen, eigene Interessen, politische Interessen, die man verfolgt hat und was dazu geführt hat, dass es eben kein Sozialsystem wie in Deutschland, Frankreich, Großbritannien gab, über Jahrzehnte hinweg. Wer hat aber davon profitiert? Die Mafia.
Dazu gibt es auch eine interessante Podcast-Folge von Alessandro Barbero, der Geschichtsprofessor ist in Italien, ganz, ganz bekannter. Da nämlich mit einem ähnlichen Phänomen, da geht es nämlich um die Rolle Italiens im Zweiten Weltkrieg und da geht es dann auch um Interessen, politische Interessen, die dann halt so verfolgt werden, dass es dann halt nur gut für die Politik ist, aber nicht für den Bürger. Eben. Also das ist auch ein sehr, sehr gutes Beispiel dafür.
Du machst ja aber auch viele Vorträge zum Thema, zum Thema Mafia. Oder?
Ja, also zum Thema Mafia eigentlich fast deutschlandweit. Also da war ich bisher in fast allen größeren Städten auch tatsächlich. Mhm. Aber nicht nur. Also ich habe für mich auch mein absolutes Thema ist die Menschenwürde, die deutsche, italienische Verfassung, also auch die Unterschiede zwischen beiden Ländern. Und ich habe halt meine Bücher, die ich natürlich auch immer wieder vorstelle.
Ja, haben wir ja schon mal, also La fine delle mafie. A lezione con
da Giovanni Falcone.
Da Giovanni Falcone. Die sind aber alle nur auf Italienisch, oder?
Die sind auf Italienisch, meine Romane dagegen und jetzt im Ende März erscheint mein zweiter Roman, die sind auf Deutsch. Also da okay. sind Krimis. Da geht's, sagen, wie sie heißen? Ja, also der erste heißt Der Zeugenmacher, ist 2021 erschienen und mittlerweile in zweiter Auflage und der neue Roman, das darf ich schon verraten, heißt Die Sizilianische Akte. Und da geht es im Prinzip, die Hauptfigur ist ein Francesco de Benedetti, ein italienisch-deutscher Staatsanwalt, der in Heidelberg agiert und alleinerziehend ist, natürlich auch ein Privatleben hat, was sozusagen die Geschichte immer begleitet. Aber es geht immer im Schwerpunkt um ein sozusagen Thema aus der Justiz, was aber die Gesellschaft immer auch betrifft. Und im ersten ging es um die Frage der Wahrheitsfindung, also wie schafft es ein Richter zu erkennen, dass ein Zeuge die Wahrheit sagt oder nicht. Das war sozusagen das große Rahmenthema. Und in dem zweiten wird es um Mafia in Deutschland gehen und welche Rolle die Mafia auch im Zusammenhang mit dem IS-Terrorismus hat. Ja, also das ist auch etwas, was man vielleicht beleuchten sollte.
Also der italienische John Grisham.
Geiler Vergleich.
Schön wär's, ja.
Ja, selbstverständlich werden wir alle Buchtitel auch verlinken, in den Shownotes zu finden. Ja. Amazon-Links wahrscheinlich, auch dein Italia, Instagram, dein Instagram oder sonstige Social-Media-Plattformen, die du teilen willst, werden wir auf jeden Fall verlinken. Vielen lieben Dank auf jeden Fall, dass wir hier dieses interessante Gespräch führen durften. Wir sind, wie gesagt, heute im Landgericht. Danke für deine Gastfreundschaft. Danke, dass wir hier sein durften. Nach der Podcast-Folge musst du dir eine Frage zu einem Gerät hinter dir stellen. Aber das machen wir unter uns. Hierzu werde ich Näheres im Privaten dann besprechen.
Kein Folterinstrument.
Kein Folterinstrument.
Nee, das ist kein Folterinstrument.
Ja. Hast du noch was, Sarah?
Nee, es hat wahnsinnig viel Spaß gemacht. Genau,
die
allerwichtigste Frage.
Ja, bitte.
Wie du auf uns gekommen bist. Weil du hast uns ja auf Instagram angeschrieben.
Ja, ich habe, ich weiß nicht, ob das sogar die erste Folge war, keine Ahnung, aber ich habe eine Folge einfach gehört. Und cool. Wie ich auf diese Folge gekommen bin, das muss im Prinzip jemand gewesen sein, der mir das geschickt hat. Aber ich weiß jetzt nicht mehr, wer das war.
Nice. Cool.
Schön. Nice. Sehr, sehr schön.
Ich möchte auch natürlich mich bedanken an dieser Stelle und danke für sozusagen diese Plattform und für das, was ihr macht und für die Themen, die ihr vertritt.
Danke sehr.
Dankeschön.
Merci. Also. Grazie. Buona giornata a tutti. Wir hören uns das nächste Mal.
Ja, wir gehen jetzt noch was trinken,
genau. Essen. So machen wir das. Macht's gut. Immer schön bilden, Leute. Und für alle Italiener unter uns, oder ItalienerInnen unter uns, endlich mal bitte die zweite oder doppelte Staatsbürgerschaft beantragen. Okay?
Genau.
Wir gehen als gutes Beispiel
vorbei. Ich muss das jetzt echt machen. Ich mache das dieses Jahr noch. Safe. So, unterschrieben. So machen wir das. Buona serata.
Ciao.
Ciao, ciao.